Wissenschaft RS2, das Magazin für Neugierige. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Katharina Boxler. Heute steigen wir in unterschiedlichste Tiefen. Wir machen eine Reise in den Versuchsstollen Monterrey im Jura, wo die Lagerung hochradioaktiver Abfälle studiert wird. Dann locken uns die Tiefen der Ozeane, eine außerordentlich belebte, geheimnisvolle Welt.
Wenn man mit Unterwasserkameras genauer hinguckt, dann sieht man auf einmal auf kleinräumiger Skala, dass der Meeresboden aussieht wie auf einer Autobahn.
Und schließlich schauen wir in einen menschlichen Abgrund. Medikamentenfälscher gefährden mit ihren Machenschaften große Gesundheitskampagnen, wie etwa die Bekämpfung der Malaria in Afrika.
Gefälschte Medikamente führen unter anderem auch dazu, dass nicht einfach nur Todesfälle riskiert werden, sondern vor allem auch, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Behandlungsstrategien verloren geht.
Mehr zu den Folgen von Medikamentenkriminalität dann im zweiten Teil der Sendung. Doch zuerst zu einem Thema, das die Schweiz spaltet wie kaum ein anderes. Brauchen wir neue Atomkraftwerke? Eine Frage, die mit der aktuellen Energiediskussion und mit Verknappungsszenarien eine Renaissance erlebt. Egal, wie man sich entscheidet, ein Problem wird noch für Tausende von Jahren aktuell bleiben, der Atommüll. Denn was von Atomkraftwerken übrig bleibt, muss sicher aufbewahrt werden, über sehr lange Zeit. Nur wie? Die dauerhafte Lagerung hochradioaktiver Abfälle ist noch immer ungelöst. Diese Woche trafen sich in Bern Spezialisten aus der ganzen Welt, um über mögliche Lösungen zu diskutieren. Dabei besichtigten die Expertinnen und Experten auch den Versuchsstollen Monterrey bei Saint-Ursanne. Christian Heuss war dabei.
Wie das Eingangstor zu einer Trotzburg thront der Zugang über dem mittelalterlichen Städtchen Saint-Ursanne am Doubs im Kanton Jura. Der Zugang zum Felslabor Monterrey. Genau genommen ist es der Zugang zum Sicherheitstunnel des parallel dazu verlaufenden Autobahntunnels zwischen Courgenay und Saint-Ursanne. Besucher des Felslabors Monterrey steigen hier in einen Bus und fahren dem Tunnel entlang 1000 Meter in den Juraberg hinein. Das Ziel, die sogenannte Opalinus-Tonschicht.
Opalinus-Ton ist ein Tongestein. Dieses Tongestein, das wir hier haben, ist hart. Der Grund ist der, dass das Wasser ausgepresst wurde und dann ist er hart geworden. Wenn man diesen Ton aber nimmt und den wieder ins Wasser hineingibt, spielt er wieder an und man kann ihn praktisch wieder kneten.
Opalinus-Ton, so Paul Bossart, Geologe und Direktor des Monterrey-Projektes, ist in den letzten 10 Jahren in der Schweiz in den Mittelpunkt der Atommüllentsorgung gerückt. Diese Gesteinsschicht könnte sich für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle eignen. So verspricht der Opalinus-Ton Eigenschaften, die beispielsweise Granit nicht bieten kann. Er ist praktisch wasserundurchlässig. Tatsächlich sind im Tunnelsystem, in dem sich das Felslabor befindet, keine Spuren von Wasser zu sehen. Die dunklen Wände sind trocken. Paul Bossart erzählt den Besuchern, dass in den 11 Jahren, in denen das Felslabor Monterrey besteht, noch kein Wasser in die Kaverne eingetreten ist. Und dies, obwohl Grundwasser auf das Gestein drückt. Zusammen mit unzähligen chemischen und physikalischen Messungen ein weiterer Hinweis für die Wasserundurchlässigkeit dieses Tongesteins. Opalinus-Ton hat aber noch weitere vorteilhafte Eigenschaften.
Wenn zum Beispiel Feuchtigkeit in Risse eindringt, dann beginnen sich diese Risse zu schließen. Das heißt, das Gestein fließt zusammen. Und das ist genau eine Eigenschaft, die wir bevorzugen.
Dass sich dieser Ton selber verschließen kann, ist so etwas wie eine natürliche Rückversicherung.
Wenn Sie zum Beispiel Erdbeben haben in späteren Zeiten, das können Sie nie ausschließen. Und wenn dann Risse entstehen im Gestein und wenn dann eben die Feuchtigkeit wieder dazukommt, dann schließen sich diese Risse wieder, ohne dass wir etwas dazu tun müssen.
Die Wasserundurchlässigkeit des Opalinus-Tons, aber auch diese Verschlussfähigkeit, machen diesen Ton für ein Endlager attraktiv. Der Opalinus-Ton hat sich als Sedimentgestein vor ca. 150 Millionen Jahren gebildet. Insbesondere in weiten Teilen des Mittellandes findet man diese Tonschicht etwa 600 Meter unter der Erdoberfläche. Zum Beispiel eben auch bei Bänken im Kanton Zürich oder am Fuße des Bötzbergs im Kanton Aargau. Standorte, die für ein Endlager derzeit intensiv diskutiert werden. Im Felslabor Monterrey forschen heute nicht nur Dinagra, sondern weitere Partner aus 4 europäischen Ländern und aus Japan. Während Dinagra in Monterrey vor allem den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis sucht, dass Opalinus-Ton für ein Endlager in der Schweiz geeignet ist, vergleichen andere Nationen den Ton mit anderen Gesteinsschichten, wie zum Beispiel Salz oder eben Granit.
Darum sind die Franzosen dabei, darum sind die Belgier dabei, sind die Spanier dabei, alle diese Länder suchen auch Alternativen im Ton oder sind bereits schon auf den Ton übergesprungen.
Hochradioaktive Abfälle, die über Zehntausende von Jahren strahlen, sollen dereinst in Stahlfässern verpackt werden. Diese Fässer werden ferngesteuert in die Kavernen im Opalinus-Ton verfrachtet, so die Pläne der Nagra. Die Fässer werden dann eingebettet in sogenanntes Bentonit, ein poröses Gestein mit einer hohen Saugkraft. Dieses Gesteinsbett bildet die zweite Barriere. Als dritte und letzte Barriere verschließt der Opalinus-Ton die hochradioaktiven Abfälle.
Man muss sich vorstellen, irgendwann korrodieren diese Stahlbehälter nach 10.000 Jahren, vielleicht auch länger, und dann können die Radionuklide herauskommen.
Bei der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen rechnet man mit einer Lagerung der Abfälle von bis zu 200.000 Jahren. Viele Fragen sind noch offen. Zum Beispiel sei nicht klar, welchen Schaden zum Beispiel Gase anrichten könnten, sagt Paul Bossart.
Wenn solche Stahlkanister durchrosten, dann wird viel Gas produziert und wir wissen nicht, wohin dieses Gas geht und wie es sich bewegt. Und das muss man noch herausfinden. Darum sind wir hier und machen auch noch diese Gasexperimente.
Im Felslabor finden derzeit daher verschiedene Experimente statt, die zeigen sollen, ob austretende Gase die Opalinus-Tonschicht beschädigen könnten. Auch die Wirkung von Bakterien im Fels oder die Auswirkungen der Hitze auf den Fels, der zu Beginn über 100 Grad heißen Fässern, müssen untersucht werden.
Wir haben zwar gesehen, dass der Opalinus-Ton ein sehr robustes Gestein ist, oder? Aber man muss sagen, es gibt noch offene Fragen.
Wohin mit dem strahlenden Atommüll? Das war eine Reportage vom Versuchsstollen Monterrey von Christian Heuss. Christian Heuss, wir haben es gehört, es gibt noch eine ganze Menge offene Fragen. Welche sind denn diese offenen Fragen?
Also die Frage, die im Beitrag auch am Schluss angesprochen wurde, nämlich die der Gasentwicklung von verrosteten Fässern, das bezeichnet Dinagra als eines der größten Problem im Moment, dass man schlichtweg nicht weiß, wie solche Gase auf diese Tonschicht einen Einfluss haben könnten, ob die Risse erzeugen, dann auch, wie schnell radioaktive Stoffe, wenn sie dann tatsächlich durch die erste und die zweite Sicherheitsbarriere durchgeflossen sind, sollten sie austreten, wie schnell die dann durch die Gesteinsschicht diffundieren, also da austreten. Da macht man Geschwindigkeitsmessungen und das ist offenbar sehr, sehr schwierig, das durchzuführen, aber man muss hier eine klare Idee haben. Das Hauptproblem sind natürlich die Zeiträume, über die man Wissen schaffen muss. Man redet hier eben von 100, 200.000 Jahren. Das Versuchslabor gibt es seit 11 Jahren. Also man muss eigentlich aus einer extrem kurzen Messzeit muss man Voraussagen machen in die ferne, ferne Zukunft. Und das birgt natürlich große Unsicherheiten automatisch mit sich.
Ein Streitpunkt ist ja die Frage der Rückholbarkeit. Also soll man diesen Atommüll so versenken und versiegeln, dass man ihn gar nicht mehr zurückholen kann? Oder soll er so verstaut werden, dass er jederzeit sozusagen griffbereit da liegt? Was sagt die Wissenschaft zu diesem Punkt?
Die Wissenschaft hat eigentlich keine klare Meinung dazu. Man sieht verschiedene Ansätze auch in verschiedenen Ländern. Das hat man insbesondere in dieser Konferenz in Bern auch gesehen. Es gibt eher eigentlich einen vielleicht einen politischen Konsens, dass eigentlich sich die Meinung herausbildet, die Rückführbarkeit muss generell möglich sein. Und der Weg dazu, der wird im Moment in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich gelöst. Es gibt geplante solche Endlager, die von Beginn weg so konzipiert sind, dass man diese Fässer auch wieder raufholen könnte, technisch. In der Schweiz, Opalinus-Ton, idealerweise würde man das eigentlich einfach versiegeln mit diesen drei Schichten, dann alles schön zumachen, am Schluss die Erde wieder schließen und Gras drüber wachsen lassen und für 200.000 Jahre vergessen. Nun gibt es aber doch die gesetzliche Auflage, dass es technisch möglich sein muss, das wieder raufzuholen. Natürlich kann man da neben diesem Stollen einen zweiten Stollen graben und dann das bergbautechnisch wieder aufholen. Aber letztendlich gibt es noch kein Patentrezept, wie man solche radioaktiven, vielleicht zerfallenen Fässer wieder raufholen kann, ohne damit die Umwelt zu belasten.
Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, hat vom Bund den Auftrag, 2 Endlagerstandorte auszumachen. Wie weit ist hier der politische Prozess?
Also derzeit liegt der sogenannte Sachplan auf dem Tisch des Bundesrates. Dieser Sachplan wird ganz konkrete Aussagen darüber machen, wie der Auswahlprozess dieser Endlager stattfinden wird, wie ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und auf der anderen Seite für hochradioaktive Abfälle, wie dieser Standort gefunden wird und nach welchen Kriterien geplant ist dieser Entscheid über den Standort im Zeitraum bis ins Jahre 2014. Der Bundesrat entscheidet dann über eine Rahmenbewilligung, die dem Parlament vorgelegt wird, und dann wird auch das Volk ein Wort mitreden können in einer Referendumsabstimmung. Die Bauphase, die dauert dann bis etwa ins Jahre 2035, und die Hoffnung ist, dass man ab dem Jahre 2040 diese Endlager in Betrieb hat.
Wohin mit den Spuren unserer Zivilisation? Christian Heuss hat über die Schweizer Endlagerprojekte und den Versuchsstollen im jurassischen Saint-Ursanne berichtet. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Elefanten haben nicht nur ein langes, sondern auch ein gutes Näschen. Sie erkennen potenziell gefährliche Menschen nämlich am Geruch. Britische Forscher präsentierten Elefanten im kenianischen Amboseli-Nationalpark Kleider und beobachteten die Reaktion der Tiere. Wurden die Kleider zuvor von einem Maasai-Krieger getragen, ergriffen die Dickhäuter sofort die Flucht. Nicht so, wenn Angehörige des Kamba-Stamms die Kleider getragen hatten. Zwar witterten die Elefanten auch in diesem Fall den Menschenduft und trollten sich, aber sie entfernten sich weniger schnell und weniger weit. Das Verhalten der Elefanten lasse sich verblüffend deutlich durch ihre unterschiedlichen Erfahrungen mit den beiden kenianischen Ethnien erklären, schreibt das Wissenschaftlerteam in der aktuellen Ausgabe von Current Biology. Männliche Maasai gingen nämlich zum Beweis ihrer Männlichkeit regelmäßig mit ihrem Speer auf Elefantenjagd, während die Kamba, ein Volk von Bauern, keine Bedrohung darstellten und die Elefanten folglich auch nicht erschreckten. Möchten auch Sie gern ein kleines Teilchen sein im großen Forschungsbetrieb? Dann kann Ihnen Ihr Computer helfen. Das CERN, das Internationale Forschungszentrum für Teilchenphysik bei Genf, möchte sich nämlich gern in Ihrem Computer einnisten. Die Wissenschaftler des CERN brauchen für ihre Berechnungen so viel Kapazität, dass die eigenen Computer nicht mehr genügen. Die CERN-Forscher suchen daher Menschen, die ihnen Rechenzeit auf ihrem privaten Computer schenken. Damit wollen sie dann das Phänomen der dunklen Materie erforschen, und zwar aufgrund von Daten, die ihnen der LHC, der Large Hadron Collider, liefert. Der LHC ist voraussichtlich Mai nächsten Jahres funktionstüchtig. Die gigantische Maschine soll dereinst Elementarteilchen in noch kleinere Einheiten zerlegen. Wer mitmachen möchte, kann sich unter dem Stichwort LHC at home schlau machen. In der Gerüchteküche werden scharfe Süppchen gekocht und dennoch schlucken wir sie gern und oft. Das zeigt eine Studie des Deutschen Max-Planck-Instituts für evolutionäre Biologie und der Universität Wien. Forscher der beiden Institutionen widmeten sich nämlich der Wirkung, die der menschliche Hang zum Tratschen entfaltet. Sie stellten fest, dass Gerüchte unsere Entscheidungen massiv beeinflussen, selbst dann, wenn wir die Wahrheit kennen. Für alle, die sich vor Rufmord fürchten, hält die Studie in der Zeitschrift PNAS dennoch eine frohe Botschaft bereit. Klatsch über soziale Menschen ist viel positiver als das Getratsche über unkooperative Zeitgenossen. Sie hören Wissenschaft RS2, das Magazin für Neugierige. Unheimlich tief, unendlich dunkel, aber ungeheuer beliebt, das ist die Tiefsee. Wir denken an merkwürdige Lebewesen, an Bilder von bizarren Fischen, an spukhaftes Gewusel. Auch das ist die Tiefsee. Doch eigentlich wissen wir noch immer sehr wenig darüber, was sich an den tiefsten Punkten der Erde abspielt. Das Naturhistorische Museum Basel bringt nun mit seiner Tiefseeausstellung etwas Licht in die dunklen Reiche des Ozeans, den größten Lebensraum der Erde. Es ist ein Lebensraum, den Wissenschaftler noch immer ausloten. Zum Beispiel mit einer Art Volkszählung, an der weltweit 1700 Forscherinnen und Forscher arbeiten. Thomas Häusler ist für uns, zumindest mental, mit einem dieser Projekte in die Tiefsee abgetaucht.
Fischmonster mit riesigen Mäulern und spitzen Zähnen gibt es tatsächlich in der Tiefsee. Doch die Keller der Meere bevölkern noch andere Wesen, die meisten unscheinbar und mikroskopisch klein. Dafür sind diese Winzlinge sehr zahlreich und damit mindestens so wichtig für das Leben in der Tiefsee wie ihre berühmten Mitbewohner, die Fische. Die Wissenschaft weiß kaum etwas über die Bewohner der Wohngemeinschaft Tiefsee. Die Oberfläche des Mondes sei bekannter, klagen Meeresbiologen. Das hat einen Grund. Die Erforschung der Wassertiefen, in denen immense Drucke herrschen, ist aufwendig und teuer. Es braucht U-Boote und komplizierte Instrumente, die man an kilometerlangen Kabeln in die Tiefe lässt. Einige Liter Bodenschlamm vom Meeresgrund kosten 20.000 Franken. Dazu kommen noch die Gefahren des Meeres. Die hat die Hamburger Meeresbiologin Angelika Brandt auf einigen ihrer Fahrten mit dem Forschungsschiff Polarstern erlebt.
Da hatten wir, wenn wir Glück hatten, Windstärke 8, ansonsten 10 bis sogar 12. Also da wird auch das wirklich gut im Wasser liegende Forschungsschiff Polarstern ordentlich durchgeschüttelt. Also da muss man wirklich alles festbinden. Da ist dann gar keine Arbeit mehr möglich.
Angelika Brandt ist Spezialistin für Meeresasseln und anderes Getier, das sich durch den Boden der Tiefsee wühlt. Manche Meeresasseln kann man sich vorstellen wie ihre Namensvettern im heimischen Keller. Andere sehen jedoch mit seltsamen Anhängseln am Körper viel fremdartiger aus. Die meisten sind klein, es gibt aber auch Kolosse, die einen halben Meter messen. Angelika Brandt forscht in der Antarktis. Das macht sie im Rahmen des Großprojekts Census of Marine Life. Das ist eine Art Volkszählung der Meereswesen. Die unteren Stockwerke der Antarktis galten bis vor kurzem als öd und leer. Aber Angelika Brandt erlebte auf ihren Forschungsfahrten eine gehörige Überraschung, denn sie stieß auf dem Meeresgrund auf eine überwältigende Vielfalt an Tierarten, darunter ihre Lieblinge, die Meeresasseln.
Als Beispiel, wir haben während dieser Expedition 674 Meeresasselarten nachgewiesen. Über 100 Jahre Polarforschung hatten vorher um die komplette Antarktis herum 371 Arten nachgewiesen. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren haben wir doppelte Anzahl an Arten nachgewiesen.
Insgesamt hieften Angelika Brandt und ihre Kollegen 900 bisher unbekannte Tierarten zur Polarstern hoch. Das meiste waren millimeterkleine Wesen mit seltsamen Beinen, Antennen oder Borsten. Und sogar ein fleischfressender Schwamm war darunter. Doch wie kann es in gleichförmigem Schlamm eine derartige Vielfalt geben?
Im Prinzip ist die Vorstellung, die man von der Tiefsee verbindet, langweiliger, schlickiger Boden. Aber wenn man mit Unterwasserkameras genauer hinguckt, dann sieht man Erhebungen, Senken, dann erkennt man Kriechspuren, dann erkennt man Löcher, wo Organismen sich eingebohrt haben. Dann sieht man auf einmal auf kleinräumiger Skala, dass der Meeresboden aussieht wie auf einer Autobahn, wo überall irgendwelche Spuren zu sehen sind.
Der Meeresboden bietet also viele Kleinstlebensräume. Und noch etwas entdeckten die Forscher mit ihren Kameras, was das Leben sprießen lässt. Dicke Matten von grünem Matsch. Der besteht aus abgestorbenen Algen und anderen Organismen, die von den lichtdurchfluteten Schichten des Meeres nach unten gesunken sind. Der Matsch ist das Grundnahrungsmittel der Wohngemeinschaft Tiefsee, da es in der Dunkelheit keine Pflanzen gibt, die Sonnenlicht in Futter umwandeln könnten. In der Antarktis liegt speziell viel nährhafter Matsch auf dem Meeresgrund. Der Grund? Eine besondere Strömung. Große Mengen an Oberflächenwasser dringen hier nach unten und reißen die toten Organismen von oben mit. Wenn diese Strömung am Meeresgrund angekommen ist, wird sie nach Norden abgelenkt und fließt in alle Weltmeere. Dabei nimmt sie Tiere aus dem antarktischen Schlamm mit auf die Reise und verteilt sie weiträumig. Das haben Angelika Brandt und ihre Forscherkollegen vor kurzem herausgefunden. Die Tiefsee der Antarktis könnte also wie eine Wiege für das Leben in den anderen Meeren funktionieren. Eben erst ist diese Wiege entdeckt worden und schon droht ihr Ungemach, denn unter dem Meeresboden werden Öl und andere Bodenschätze vermutet. Noch verhindert ein internationales Abkommen die Ausbeutung, doch Großbritannien hat bereits Ansprüche auf das Gebiet angemeldet. Im November geht Angelika Brandt wieder auf große Fahrt. Sie will mehr über das Zusammenleben der Gemeinschaft im Matsch herausfinden und ist auch offen für ganz neue Entdeckungen im Ozean.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das unendliche Weiten sind. Das, was wir an Proben genommen haben, das sind so ein paar kleine mini-geschleppte Geräte. Ob es da unten nicht Organismen gibt, große Tiere auch, das wissen wir überhaupt gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob nicht da unten Tiere so einen Schlitten beobachten und denken, was ist das denn jetzt?
Was ist das denn jetzt? Das werden sich auch die Besucher der Tiefseeausstellung im Basler Naturhistorischen Museum fragen, die Einblick gibt in die bizarre Welt der Tiefseelebewesen. Die Ausstellung dauert noch bis Mitte April. Es ist ein Betrug der besonders hässlichen Sorte. Weltweit tauchen immer mehr Medikamente auf, die gefälscht sind, die nicht helfen und daher schaden. Medikamentenfälschungen sind fatal für die einzelnen Kranken und sie gefährden ganze Gesundheitsprogramme, etwa jene gegen die Malaria in Afrika. Denn in vielen Medikamentenschachteln befindet sich nicht das, was die Verpackung verspricht. Hören Sie den Bericht von Peter Jacki.
In der Kinderabteilung des Spitals in Ifakara im südlichen Tansania. Über 100 zum Teil schwer malariakranke Kinder liegen hier in einem überfüllten Saal. Wer hier gegen die lebensbedrohenden Malaria-Parasiten behandelt wird, kann dank einer rigorosen Kontrolle sicher sein, dass keine gefälschten Medikamente eingesetzt werden. Das ist in diesen Regionen Afrikas nicht selbstverständlich. Immer wieder tauchen Studien auf, die zeigen, dass je nach Region bis zur Hälfte der verkauften Antimalariamittel keinen oder zu wenig aktiven Wirkstoff enthalten. So wurden im vergangenen August in Kenia Malariamittel beschlagnahmt, die völlig wirkungslos waren. Im gleichen Land, wo einige Zeit zuvor in Anführungszeichen Antimalariamittel entdeckt wurden, die nichts als Kartoffelmehl enthielten. Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropeninstitutes STI, über mögliche Folgen gefälschter Medikamente an der Malariafront.
Das bedeutet, dass sehr viele der Fälle, die behandelt werden, eben nicht wirksam behandelt werden. Und das bedeutet, dass eben die Malaria weiter grassiert. Das bedeutet, dass leichte Fälle sich zu schweren Fällen entwickeln können und dass schwere Fälle zu Todesfällen führen.
Überdies können sich bei zu niedrigem Wirkstoffgehalt des verabreichten Medikamentes Resistenzen entwickeln. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass bis zu einem Viertel der konsumierten Arzneimittel in Entwicklungsländern gefälscht ist. Allerdings gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Mit Schrecken wurde 2004 am Schweizerischen Tropeninstitut eine Feldstudie des Stockholm Networks aufgenommen. Sie zeigte, dass 53% nicht genügend Wirkstoffe enthielten. Klar ist laut Marcel Tanner vom Tropeninstitut, dass Fälschungen Bekämpfungsstrategien negativ beeinflussen.
Schlecht formulierte Medikamente, gefälschte Medikamente führen unter anderem auch dazu, dass nicht einfach nur Leute schlecht behandelt werden und danach auch Todesfälle riskiert werden, sondern vor allem auch, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Behandlungsstrategien verloren geht. Und wiederum sind da nicht die Leute in den Städten, die dann irgendwie einen Weg finden, um sich zu helfen, betroffen, sondern sind vor allem wiederum die peripheren Bevölkerung, die Vernachlässigten, die ärmsten Teile der Bevölkerung sind am meisten betroffen.
Medikamentenfälschungen sind ein zunehmendes Multimilliardengeschäft. Die amerikanische Food and Drug Administration schätzt einen Umsatz von jährlich 50 Milliarden Dollar. In Entwicklungsländern sind es vor allem Basismedikamente wie Antibiotika, Schmerzmittel, Antimalaria und HIV-Mittel, die gefälscht werden. In industrialisierten Ländern Lifestyle-Medikamente gegen Fettleibigkeit, Haarausfall, Potenzschwächen. China, Indien und Mexiko scheinen im Moment die Fälscherquelle Nummer 1 zu sein. Den typischen Fälscher gibt es nicht. Es gibt Einzelfiguren, wie jener amerikanische Apotheker, der nutzlose Krebsmittel produzierte. Zunehmend ist es aber auch das organisierte Verbrechen, das sich auf Kosten menschlicher Gesundheit bereichert. Und Fälschungen sind äußerst lukrativ. Keine milliardenschwere Forschung, die finanziert werden muss, keine teuren Wirkstoffe. Leider ist die Lage in den meisten Ländern so, die Schweiz und die meisten europäischen Länder sind da eine gute Ausnahme, dass Täter ungeschoren davonkommen. Die WHO schätzt, dass es in der Hälfte ihrer 191 Mitgliedstaaten keine genügenden rechtlichen Grundlagen gibt, das Problem anzugehen. Marcel Tanner.
Es fehlt auch an lokalen, nationalen Mitteln, um die Qualität dieser Medikamente zu überprüfen. Das macht es für uns extrem schwierig und das macht es für die, die in diesem Business engagiert sind, extrem leicht, weil zu viele Türen offen stehen.
Lösungsansätze sieht Marcel Tanner vor allem auf der systemischen Ebene. Es geht darum, Gesundheitssysteme zu stärken. Dazu gehören neben gesetzlichen Grundlagen zum Beispiel Qualitätssicherungslaboratorien. Aus Kostengründen, so Marcel Tanner, könnten sie in Afrika auch regional im Länderverbund aufgebaut werden. Solche Laboratorien würden dann auch verdächtig verpackte Medikamente unter die Lupe nehmen.
Ein sehr klassisches, tragisches Beispiel ist die Situation mit einem sogenannten Quinin, das verabreicht wird als Zweitlinienbehandlung bei schweren Malariafällen, als Infusion. Und da kamen die Berichte aus den Distriktspitälen innerhalb des Stadtgebietes von Dar es Salaam, Tansania, dass dieses Quinin nicht mehr wirkt. Und die Untersuchung hat gezeigt, dass das eigentlich wieder neu etikettierte Chloroquin-Ampullen waren, die mit Quinin nun etikettiert waren. Das heißt, das Chloroquin, das nicht mehr wirkte und auch deshalb nicht mehr verkauft werden konnte, wurde umetikettiert in etwas, das noch verkauft werden kann. Und das ist sehr kriminell. Das tötet. Denn ein Kind, das in einem schweren Malaria Quinin braucht und Chloroquin erhält, in einem Land, wo die Resistenzlage etwa 70-80% beträgt gegen Chloroquin, dieses Kind hat eine geringe Überlebenschance.
Mogelpackungen mit tödlichen Folgen. Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts, im Beitrag von Peter Jacki. Mehr über die Machenschaften von Medikamentenfälschern hören Sie am kommenden Dienstag in der Sendung Doppelpunkt auf DRS1 und am Mittwoch in der Wiederholung auf DRS2. Wiederholungen à discretion gibt's auch von der Sendung, die Sie jetzt eben hören. Wissenschaft DRS2 ist jederzeit als Podcast zu haben unter wissenschaft.drs.ch. Redaktion der heutigen Ausgabe Christian Heuss, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder, unter anderem mit der Frage, wie teuer ist uns das Gespräch beim Arzt? Das Schweigen im Sprechzimmer und mehr also nächste Woche in Wissenschaft DRS2, wie immer samstags 12.40 Uhr.